man hört immer von anderen Geschichten und denkt sich, oh Gott, wie schrecklich, was denen passiert ist. Und auf einmal bist du einer von denen. Du bist einer, du hast dein Kind verloren. Du wirst jetzt immer in deinem Leben, wird es Teil deiner Geschichte sein, dass du sagst, ich habe ein Kind verloren.
Ja, das stimmt.
Und sich damit zu identifizieren, ich meine, das dauert ja ganz, ganz lange, bis man das dann wirklich integrieren kann in seinen Lebenslauf, in seine Biografie und es auch annehmen kann, sozusagen, als Teil von seinem Leben.
Hallo, ich heiße Felix.
Und ich bin die Kathi.
Und wir sind seit 13 Jahren zusammen und haben 3 Kinder.
Naja, eigentlich haben wir nur 2 Kinder, aber sind auch noch Eltern von einem Sternenkind. Unsere erstgeborene Tochter ist vor ungefähr 7 Jahren kurz nach der Geburt gestorben. Und dann haben wir noch 2 weitere Kinder bekommen. Deswegen haben wir eigentlich oder sind Eltern von 3 Kindern.
Ja. Das stimmt. Ich sag auch eigentlich wahrscheinlich meistens, dass ich 2 Kinder habe und nicht 3. Obwohl ich eigentlich lieber sagen würde, dass wir 3 Kinder haben. Aber da ziert man sich ja manchmal. Geht ja auch so, oder?
Ja, ich sag das eigentlich gar nicht so. Auf der Straße oder wenn mich jemand fragt, wie viele Kinder hast du? Zwischen Tür und Angel würde ich jetzt eher sagen, ich habe 2 Kinder. Aber klar, wenn wir jetzt mit Freunden oder Familie zusammen sind oder Menschen, die uns nahestehen, dann erzählen wir das natürlich, dass wir noch ein weiteres Kind haben, das schon gestorben ist.
Ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, darüber zu sprechen. Aber das wollen wir jetzt ja gerade tun.
Ja, genau. Wir wollen nämlich einen Podcast machen und euch in mehreren Folgen erzählen, wie wir mit unserer Trauer umgegangen sind und
wie das für uns war, wie wir das erlebt haben, unser Kind zu verlieren und was vielleicht alles so auf einen zukommt.
Felix und ich sind nach Lias Tod schon, glaube ich, 3 oder 4 Wochen danach zu den verwaisten Eltern gegangen in München und haben da an der Trauergruppe teilgenommen. Und es hat uns damals sehr gut getan, zu sehen, wie es anderen damit geht oder wie man damit umgeht, wenn es schon einige Jahre zurückliegt. Also es hat mir damals echt sehr viel Mut gemacht. Und ich glaube, dir auch, oder?
Ja, genau, das stimmt. Ich fand es vor allem wahnsinnig hilfreich und gut zu sehen, also positiv zu sehen oder zu erfahren vor allem, dass es eben weitergehen kann. Und die Traubegleiterin ist ja sozusagen in derselben Situation gewesen wie wir jetzt und konnte eben darüber reden und konnte zuhören und hat einen verstanden. Und das hat mir sehr geholfen damals.
Ja, und dann habe ich damals auch schon relativ schnell beschlossen, dass ich auch die Trauerbegleiterausbildung mache und bin jetzt auch Trauerbegleiterin bei den verwaisten Eltern und begleite die Sternenkindergruppe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es den betroffenen Eltern wahnsinnig gut tut, zu sehen eben, dass es andere Eltern gibt, die das gleiche Schicksal haben. Und wir hoffen, dass ihr euch in eurer Trauer ein bisschen begleiten dürfen und ihr aus unserer Geschichte vielleicht auch etwas Kraft schöpfen könnt. Heute wollen wir euch erzählen, wie unsere Tochter gestorben ist und wie es uns in den ersten Tagen erging. In den nächsten Folgen wollen wir euch auch erzählen, wie wir mit Schuldgefühlen umgegangen sind. Das war bei uns auch ein großes Thema. Wie wir die Trauerfeier gestaltet haben, wie wir uns von dir verabschiedet haben.
Wie wir damit umgehen, überhaupt zu erzählen, dass wir ein Kind verloren haben, wie es uns heute geht.
Ja, und vor allem auch, wie es uns damit ging, schnell wieder ein weiteres Kind zu bekommen. Denn ich bin kurz nach Lias Tod, also 3 Monate danach, wieder schwanger geworden und habe genau ein Jahr nach ihrem Tod unsere 2. Tochter zur Welt gebracht.
Das hat uns natürlich wahnsinnig geholfen, unserer Trauer, diese Hoffnung. Allerdings sind auch viele Ängste hochgekommen wieder, dass das vielleicht nochmal passiert.
Ja, da gibt's auf jeden Fall eine Menge zu erzählen und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und reisen mal ins Jahr 2013.
2013, ja, das war eigentlich ja ein schönes Jahr. Da waren wir am Anfang zumindest noch auf unserer Weltreise. Wir haben uns einen Traum verwirklicht und sind 2012 über Land von München nach Nepal gefahren mit unserem Bus und wussten schon, dass wir unterwegs schwanger werden wollen, was auch dann geklappt hat, und zwar in Indien, in Delhi, oder?
Ja, genau, in Delhi, da bin ich schwanger geworden. Und dann haben wir noch ein paar Monate in Goa verbracht, am Strand mit unserem Bus.
Da, wo dir dann auch so schlecht war, gell?
Genau, da habe ich mich dann immer zurückgezogen und wollte von der Außenwelt gar nicht so viel mitbekommen. Und da haben wir dann langsam auch angefangen, unsere Rückreise zu planen. Ich war dann ja schon auf Baby gepolt und auf Mama werden und ja, hatte einfach langsam auch Lust, nach Hause zu fahren.
Genau, und dann haben wir uns auch irgendwann, leider Gottes, wieder auf den Weg gemacht. Wir wollten unser Kind auf jeden Fall in Deutschland bekommen, das stand für uns fest. Und sind dann im April 2013 nach München zurückgekommen.
Genau, und dann haben wir alles vorbereitet und das Zimmer eingerichtet und was man eben so macht in den Wochen vor der Geburt.
Das Nest gebaut.
Genau.
Und haben uns eigentlich einfach nur gefreut. Ich weiß noch, habe ich immer gesagt, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, weil es mir damals wahnsinnig gut ging mit dieser Reise und mit diesem tollen Ereignis, auf was man ja so hinfiebert, die Geburt des ersten Kindes. Da, weiß nicht, ging es mir wahnsinnig gut in der Zeit.
Ja, mir genauso. Also schlecht war man dann nicht mehr. Mir ging es körperlich eigentlich sehr gut und es war auch nie irgendwas Auffälliges. Also Lia ging es immer gut. Sie war ein ganz gesundes Kind und
wir waren ja dann auch bei diversen Voruntersuchungen und da hieß es dann, dass der Lia es gut geht und dass sie sich gut entwickelt und dass alles in Ordnung ist. Und daraufhin haben wir auch dann beschlossen, eine Hausgeburt zu machen.
Genau. Und haben alles vorbereitet und darauf gewartet, dass es irgendwann endlich losgeht.
Genau. Also so ein bisschen Bammel hatten wir natürlich auch. Es ist ja schließlich eine Geburt. Und trotzdem muss ich sagen, ich war so wahnsinnig optimistisch und war so wahnsinnig überzeugt, dass das alles gut gehen wird. Ich habe da überhaupt gar keine schlechten Gedanken gehabt, muss ich sagen.
Ja, ich auch nicht wirklich. Also natürlich, wie jede Frau, die ein Kind bekommt, ist man natürlich etwas angespannt und aufgeregt und fragt sich, wie es denn alles wird. Aber im Großen und Ganzen war ich auch sehr positiv. Der Geburtstermin war im August, Ende August. Und ja, sie hat sich dann noch ein bisschen Zeit gelassen. Es hat irgendwie, glaube ich, 4-5 Tage gedauert nach Termin und da ging es dann endlich los. Und eigentlich kann man sagen, die Geburt lief gut. Es ging alles gut voran. Es gab keinerlei Komplikationen oder Probleme oder irgendetwas, das uns dazu gebracht hätte, die Hausgeburt abzubrechen und ins Krankenhaus zu gehen. Die Herztöne von ihr wurden ja auch immer gemessen und die waren auch immer top.
Da hat die Hebamme sogar gesagt mal, die lässt sich ja gar nicht stressen und es sieht ja alles wunderbar aus und das weiß ich noch.
Stimmt, selbst bei den härteren Wehen waren die Herztöne auch immer 1A. Ja, und dann kam sie eben auf die Welt und
hat nicht angefangen zu atmen.
Im ersten Moment war ja alles eigentlich ganz normal. Sie kam auf die Welt, lag da, hat geguckt und ich hatte
auch sogar auch ganz leicht
Geräusche von sich gegeben,
ja.
Aber nicht geschrien. Und ja, dann hat sie aber nicht richtig angefangen zu atmen und man hat dann auch gemerkt, okay, die Hebammen werden ein bisschen nervös, die fangen an, irgendwie an ihr rumzureiben, haben dann sie dann nochmal abgesaugt und halt alles gemacht, was man eben tut, um das Kind dann so ein bisschen zum Atmen zu animieren und zum Schreien, aber es hat nichts gebracht, leider. Und dann haben sie den Kindernotarzt angerufen und der kam dann und hat sie dann intubiert und versucht zu beatmen. Auch das hat nicht wirklich funktioniert. Warum, konnten die Ärzte im Nachhinein auch nicht sagen, obwohl die Intubation eigentlich gut geklappt hat.
Nur der Lungenflügel ist immer wieder zusammengefallen, ja.
Genau. Ja, und dann haben sie eben Lia mitgenommen. Felix ist dann auch mitgefahren ins Krankenhaus. Ich bin dann zu Hause geblieben. Und ja, waren natürlich alle, die da waren. Also meine Mutter ist dann auch eben gekommen, die war schon am Ende von der Geburt mit dabei. Die Hebamme und die Zweithebamme und ich. Und waren natürlich alle da schon komplett im Schock und konnten nicht verstehen, was gerade passiert. Felix ist dann eben mit ins Krankenhaus gefahren.
Ich bin mit ins Krankenhaus gefahren, genau. Und hatte eigentlich die Lia mehr oder weniger die ganze Zeit im Arm, beziehungsweise lag sie ja da im Krankenwagen und ich hatte meine Hand bei ihr und habe eigentlich auf sie eingeredet, dass ich da bin und dass sie stark sein soll und dass sie es versuchen soll. Und im Krankenhaus selber haben die Ärzte sie dann mit ins Behandlungszimmer genommen. Ich musste dann kurz draußen warten. Und nach einiger Zeit hat mich dann die Oberärztin reingeholt und mir gesagt, dass sie nicht wissen, was, also die, dass sie nichts mehr machen können, dass einfach der Reflex des selbstständigen Atmen nicht einsetzt. Und dass trotz Intubation und allem die einfach jetzt schon zu lange keinen Sauerstoff mehr erhalten hat und das natürlich enorme Konsequenzen hat und mich eben dann auch gefragt, ob sie jetzt die Maschinen dann abschalten sollen, was ich dann auch bejaht habe. Ja, und dann durfte ich sie auf den Arm nehmen und die Ärzte sind rausgegangen und ich habe mich sozusagen von ihr verabschiedet. Beziehungsweise habe ich eigentlich auf sie immer noch weiter eingeredet und gedacht, dass vielleicht noch ein Wunder passiert und sie die Augen wieder aufmacht und zu atmen anfängt. Dann habe ich dich angerufen und eigentlich habe ich dich vorher sogar schon angerufen und dir gesagt, dass Lia gestorben ist.
Und ich war ja noch zu Hause und ja, das im Nachhinein kann man nur sagen, das war, oder es ist auch abgespeichert wie so ein Film einfach, also.
Man realisiert da auch gar nicht so wirklich, was eigentlich gerade passiert. Also man realisiert es schon, aber es dringt irgendwie nicht so richtig vor.
Es dringt nicht durch. Ich glaube, es ist durch, auch der ganz normale Schutzmechanismus des Körpers, dass man da nicht in, dass man einfach funktioniert, dass man einfach wie in so einer, wie so eine, wie so ein Schauspieler einfach reagiert. Also ich konnte auch gar nicht, ich meine, man würde sich ja vorstellen, man fängt dann sofort zu weinen an und bricht zusammen, aber das war überhaupt nicht so bei mir, sondern eigentlich wollte ich dann auch gar nicht aufstehen. Ich hätte mich am liebsten unter die Bettdecke verkrochen und hätte einfach alles ausgeschaltet.
Ja, du musstest ja eh erstmal genäht werden.
Deswegen genau, es kam noch eine Frau, es kam noch eine Frauenärztin dann vorbei und hat mich dann noch genäht. Und ja, ich hätte mich am liebsten einfach vor der ganzen Situation versteckt und die Tür zugemacht. Und weinen konnte ich im ersten Moment auch überhaupt nicht. Es hat ganz lange gedauert, bis ich überhaupt geweint habe. Aber die Hebamme meinte dann eben, ich soll mich jetzt aufraffen und ich muss jetzt ins Krankenhaus fahren und mich von meiner Tochter verabschieden. Dann bin ich eben aufgestanden, habe mich angezogen, wir haben uns ins Auto gesetzt und sind dahin gefahren. Ja, auch bis heute ist es so für mich, dass dieser Weg, diese Straßen da Richtung Krankenhaus, da gibt's so ein, zwei Stellen, wenn ich da heute noch vorbeifahre, also schon allein der Straße dorthin, der Weg dorthin, erinnert mich einfach daran und ich muss immer wieder mal kurz dran denken, dass das eben in der Früh diese Straße war, die wir entlang gefahren sind eben.
Das geht mir genauso, wenn ich an dem Eingang der Klinik vorbeifahre, im Auto oder im Fahrrad. Also kurz dann, also sagen wir mal, die ersten Jahre habe ich immer daran gedacht. Jetzt merke ich langsam, dass ich vielleicht auch nur jedes dritte Mal dran denke.
Ja, es geht mir genauso. Also ich denke da immer noch dran, wenn ich da vorbeifahre. Ich weiß nicht, ob ich da jemals dann nicht dran denken kann, dass ist einfach so eingebrannt, dieser Ort. Aber klar, es ist jetzt heute nicht mehr so, dass man erstarrt, wenn man vorbeigeht oder Herzrasen bekommt, sondern man denkt einfach dran und dann geht das Leben weiter.
Das ist auch ganz interessant, wenn ich an der Klinik vorbeifahre, denke ich vielleicht nicht mehr immer, aber doch öfter noch an die Lia, beziehungsweise an die ganzen Bilder kommen hoch. Aber das passiert mir nicht so oft, wenn ich an unserer alten Wohnung vorbeifahre.
Also bei mir ist es schon so, dass wenn ich an unserer alten Wohnung vorbeifahre oder in der Gegend bin, dass ich da schon meistens ein recht bedrückendes Gefühl habe. Ich glaube es auch, weil diese ganze Zeit dort einfach, also zum einen die Vorfreude auf Lias Geburt, aber auch eben diese ganze Trauerphase, die Monate danach, hat dort stattgefunden hat. Und ja, diese ganze Gegend einfach für mich da dieses Gefühl auslöst. Jede Ecke weiß ich genau, da bin ich da langgelaufen, da war ich noch schwanger, da haben wir dann die Blumen gepflückt für Lias Verabschiedung und so weiter. Und da muss ich halt einfach immer dran denken. Und das hat immer ein Gefühl von Trauer einfach, wenn ich da in der Gegend bin. Naja, jedenfalls bin ich dann damals eben auch ins Krankenhaus gekommen mit meiner Mama und den beiden Hebammen. Und dann sind wir eben zum Felix in das Zimmer gegangen und da saß er dann und hat den Lia auf dem Arm gehabt. Da hat man ihnen schon angesehen, dass sie einfach nicht mehr lebt.
Ja.
Und für mich war es ist einfach so schwer zu fassen in dem Moment. Es ist so viel gleichzeitig, was passiert. Also überhaupt ein Kind zu bekommen, das erste Mal Eltern zu werden, ist ja schon genug. Und dann noch zu verstehen, dass dieses Kind aber jetzt gerade gestorben ist und man weiß auch gar nicht, warum eigentlich. Und sein Kind das erste Mal anzuschauen, so richtig anzuschauen, aber zu wissen, dass es gar nicht mehr lebt, das ist einfach unfassbar.
Ja, man, wie du vorhin auch gesagt hast, man realisiert das gar nicht so richtig. Es ist so alles in wie so in Watte gepackt und von einer anderen Welt. Wie im Film eben. Also es läuft so an einem vorbei, die Situation, aber man kann sie gar nicht so richtig fassen. Und denkt, vielleicht wacht man gleich auf. Oder hofft, besser gesagt, dass man gleich aufwacht.
Ja, aber das tut man leider nicht. Wir saßen dann da noch eine Zeit lang und haben Lia noch im Arm gehalten. Und irgendwann kam dann der Punkt, da haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt. Haben sie dann eben abgegeben und...
Wobei es mir heute noch leid tut und ich auch merke, dass du da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht hättest. Ich hatte ja in dem Sinne, ich kann es heute gar nicht mehr sagen, 1-2 Stunden, vielleicht waren es 3, bis du gekommen bist. Ich weiß es gar nicht. Am Schluss war es vielleicht sogar auch nur eine halbe. Ich kann das gar nicht mehr so genau sagen. Das Zeitempfinden ist ja irgendwie, funktioniert dann nicht mehr. Aber das wäre sicher vielleicht gut gewesen, wenn wir da noch etwas länger geblieben wären.
Ja, auf jeden Fall.
Ich natürlich auch voll verstehe, dass wenn man gerade, also jetzt für dich, dass du da ja auch einfach so fertig warst und plus noch die Trauer, dass du wahrscheinlich gar nicht mehr hättest das länger aushalten können oder bleiben können irgendwie.
Ja, ich klar, natürlich. Ich hatte gerade die Geburt hinter mir und es war früh morgens und dann ja die Situation, da zu sitzen mit unserem toten Kind. In dem Moment habe ich mich da einfach nach Ruhe gesehnt und nach Rückzug. Aber man hat ja wirklich die Möglichkeit, sich auch richtig lange von seinem Kind zu verabschieden. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, mehr Zeit mit eurem Kind zu verbringen, dann macht es einfach. Also man kann, glaube ich, sogar sein Kind nach Hause holen, bis zu 3 Tage. Das sind alles Sachen, die man vielleicht in dem Moment gar nicht weiß.
Die einem auch nicht gesagt werden.
Wenn
oder
man
kommt
Pech
auch
hat.
An auf die Ärzte.
Vielleicht hat man jemanden da, der einem das sagt, vielleicht aber auch nicht. Und man ist ja in dem Moment, man betritt ja Neuland, man kennt sich ja nicht aus und die Verabschiedung ist einfach wahnsinnig wichtig, finden wir. Klar muss da jeder seinen eigenen Weg finden. Mir tut es im Nachhinein leid, dass ich nicht mehr Zeit hatte oder mehr Zeit genommen habe, aber...
Obwohl wir dann ja auch nochmal eine richtige Verabschiedung
genau,
hatten.
Genau, davon erzählen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Wir haben uns dann nochmal richtig verabschiedet, aber in dem Moment hätte ich trotzdem gern mehr Zeit gehabt. Im Nachhinein beruhige ich mich dann mit dem Gedanken, dass Felix eben da die Zeit mit ihr hatte und ich ja sie in meinem Bauch getragen habe sehr lang. Und so hat er eben jeder seine Zeit mit ihr. Ja, aber es gibt, ich kenne auch viele, viele Paare, die sich wirklich lange von ihren Kindern verabschieden und sich da richtig Zeit nehmen. Und ja, das ist möglich und das muss man dann auch einfordern und so machen, wie es für einen in dem Moment gut ist und sich richtig anfühlt.
Ich glaube, du hast es ja schon richtig angesprochen, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber es gehört nämlich auch eine gewisse Überwindung, das zu tun. mir kam es in dem Moment als das Selbstverständlichste der Welt vor, wie ich da saß mit der Lia alleine. Aber auch auf der anderen Seite war es irgendwie natürlich seltsam und komisch und vor allem, wo dann ihr noch alle da wart und der Raum sozusagen voller war, also auch wenn die uns ja dann noch reingelassen haben mit Lia, ist es natürlich auch eine seltsame Situation. Ich weiß noch auch, wo wir dann noch in einer anderen Folge darüber reden, über die Verabschiedung mit dem Bestattungsunternehmen, die uns das möglich gemacht haben, dass da hast du mich dann, glaube ich, auch eher so ein bisschen noch dahin gepusht. Das fand ich am Anfang auch so ein bisschen komisch. Und im Nachhinein will ich das absolut nicht missen. Das kann ich auch nur jedem raten, dass man da vielleicht, wenn einem das komisch vorkommt, ein bisschen über seinen Schatten springen muss. Weil im Nachhinein ist das nur gut.
Auf jeden Fall. Also für die weitere Verarbeitung ist es in der Regel auf jeden Fall sehr heilsam, wenn man sein Kind richtig verabschiedet hat. Aber es gibt natürlich kein richtig und falsch, wie gesagt. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Nur habe ich die Erfahrung gemacht, auch als Trauerbegleiterin, dass das Verabschieden auf jeden Fall sehr hilfreich ist für den weiteren Trauerprozess. Ja, genau. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben erstmal geschlafen und ein paar Stunden wahrscheinlich nur und sind dann aufgewacht und ja, dann haben wir angefangen, es allen Menschen zu erzählen, weil alle ja schon drauf gewartet haben auf die Nachricht und wollten dann auch, dass keiner mehr nachfragt, was jetzt ist, sondern wollten, dass es eben alle wissen und
weil wir dem entgehen wollten, dass wir alle sozusagen einen Anruf nach dem anderen bekommen und haben dann einfach eine SMS an alle geschrieben, dass die Lia nicht auf dieser Welt bleiben wollte. Ja, die ersten Tage, der erste Tag und die darauffolgenden waren, ja, ist schwierig zu beschreiben. Sie waren einfach, man hat sich gefühlt wie ferngesteuert, nicht wirklich anwesend. Wie wenn man das so von oben betrachtet,
die Situation. Alles stillstehen, wie wenn das nicht echt wäre. Also wie wenn wir nicht in der Realität wären. Also so hat sich's angefühlt irgendwie. Ja. Und
man wünscht sich auch die ganze Zeit natürlich, dass man aufwacht, dass das irgendwie irgendwer sagt, dass das ein Fehler war, dass die Lia doch lebt, dass irgendwie das einfach alles anders ist. Ich fand es sehr schwer, einfach diesen Gedanken wirklich vordringen zu lassen, diese Realität anzunehmen, dass es jetzt so ist, wie es ist.
Ja, es hat ganz lange gedauert. Also man hat ja immer wieder auch die Szenen durchgespielt und sich vorgestellt, wie wäre es gut ausgegangen. Er hat sich die anderen Bilder herbeigewünscht.
Und vor allem, man überlegt die ganze Zeit ja auch, warum, wieso, warum einerseits mir und warum überhaupt. Und da fängt es dann an, eben mit den vielleicht Vorwürfen, mit den Schuldgefühlen. Man versucht einen Grund zu finden, man versucht ist zu begreifen einfach.
Ja, ich meine, dieses Warum, das ist ja eine Frage, die sich ja viele stellen, egal wie das Kind gestorben ist, zu verstehen, auch wenn der Tod eindeutig ist und wenn man klar weiß, warum das Kind gestorben ist, fragt man sich auch, warum. Warum ich? Warum ist uns das passiert? Und in unserem Fall war es natürlich noch zusätzlich, weil wir eben nicht wussten, warum sie gestorben ist. Wir wissen es bis heute nicht. Und auch die Obduktion uns da nicht weitergeholfen hat. Müssen wir einfach akzeptieren, dass wir diese Antwort auch nie finden werden. Gerade am Anfang dreht sich alles nur um diese Frage, warum ist sie gestorben? Ich kann mich auch erinnern, die ersten Tage, wenn man eingeschlafen ist und dann wieder aufgewacht, dieser erste Moment, wenn man aufwacht und noch nicht so ganz da ist und dann erst wieder versteht, was gerade passiert ist, dass eben das Kind, dass dein Kind gerade gestorben ist, dass es immer wieder wie so ein neuer Schock war. Also das direkt nach dem Aufwachen, das war immer ziemlich hart, wieder in die Realität zurückzukommen. Und auch im Schlaf, ich kann mich noch total gut an einen Traum erinnern. Ich glaube, es war so der ersten Nacht. Da habe ich geträumt, dass ich im Bad, in unserem damaligen Bad stehe und in den Spiegel schaue. Und alles ist stumm, also es gibt keinen Ton. Und ich mache meinen Mund auf und wie wenn ich schreien würde, aber ich höre meinen Schrei eigentlich gar nicht. Und meine ganzen Zähne sind rausgefallen. Und so ein ganz schreckliches Bild von mir, so von meinem Gesicht einfach, das hat sich total eingebrannt. Das weiß ich bis heute, wie das ausgeschaut hat. Das war so, ich glaube, das war wirklich dieses Bild war wirklich der Inbegriff oder das beste, ja, die beste Beschreibung des Zustands in dem Moment einfach. Dieses, einerseits ist alles still, Und auf der anderen Seite, ja, diese Szene ausfallen ist ja sowieso tot, also deutet man ja oft als Tod, wenn Verlust, die Zähne ausfallen, Todverlust. Und da sind einfach so alle ausgefallen und es war einfach so das Schlimmste, was einfach passieren konnte. Nie hätte man gedacht, dass man hört immer von anderen Geschichten und denkt sich, oh Gott, wie schrecklich, was denen passiert ist. Und auf einmal bist du einer von denen. Du bist einer, du hast dein Kind verloren. Du wirst jetzt immer in deinem Leben, wird das Teil deiner Geschichte sein, dass du sagst, ich habe ein Kind verloren.
Ja.
Und sich damit zu identifizieren, ich meine, das dauert ja ganz, ganz lange, bis man das dann wirklich integrieren kann in seinen Lebenslauf, in seine Biografie und es auch annehmen kann, sozusagen, als Teil von seinem Leben. Also in den ersten Tagen konnten wir nicht viel selber machen. Wir haben, glaube ich, hätten schon die ganze Zeit nur im Bett verbracht und uns keinen Millimeter bewegt. Schon allein den Raum zu verlassen, war schon anstrengend genug.
Man fühlt sich so ein bisschen wie gelähmt.
Man will nicht an einem normalen Alltag teilnehmen oder an dem Leben. Man will nicht glauben, dass das Leben auch weitergeht und sich am liebsten einfach nur verkriechen. Und deswegen war es am Anfang auch sehr, sehr, sehr hilfreich für uns, dass unsere Freunde und Familie so viel da war. Also zwei unserer besten Freunde kamen zum Beispiel gleich aus Berlin am nächsten Tag, glaube ich, und haben sich, glaube ich, eine Woche oder zwei bei uns einquartiert und haben sich dann auch mit unseren anderen Freunden abgesprochen und unseren Haushalt geschmissen, für uns eingekauft, gekocht. Also wirklich unglaublich, was die geleistet haben. Also es berührt mich bis heute, wie die alles gemanagt haben. Also es war, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ohne die gewesen wäre. Also da sind wir unendlich dankbar bis heute, dass unsere Freunde einfach so an unserer Seite waren.
Dass sie da waren für uns.
Ja, und uns auch immer wieder zugehört haben. Gerade am Anfang ist es ja so wichtig, dass man immer wieder das Erlebte erzählt. Und für die Außenstehenden ist es ja natürlich nicht einfach, das immer wieder anzuhören, weil wer möchte sich denn schon immer wieder in so eine schmerzliche Situation begeben und immer wieder das durchspielen?
Aber da man das ja auch irgendwie selber nicht so realisiert, hat man auch irgendwie das Bedürfnis, das immer wieder sozusagen zu erzählen und zu probieren zu verstehen oder zu eben realisieren, weil man das eben irgendwie nicht tut. Auch wenn das manchmal schwierig ist und ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt jemand, der sein Seelenleben auf der Zunge trägt, eigentlich so im normalen Leben. Also manchmal ist es so aus mir herausgeplatzt irgendwie und manchmal musste ich mich selber auch so ein bisschen, ja, selbst motivieren, dass ich das erzähle, beziehungsweise haben das, finde ich, unsere Freunde und Familie auch gut gemacht, dass sie uns eben gefragt haben. Und das ist wichtig, das tun sicher viele nicht oder ich habe das auch jetzt dann im weiteren Bekanntenkreis ja oft auch erlebt, dass viele natürlich gar nicht wissen, was sie fragen sollen oder wollen. Und ich glaube, da gibt's gar keinen richtig und falsch, sondern da geht's einfach nur darum, dass man das sagt, was man denkt. Und auch wenn man nicht damit umgehen kann, dass man das dann auch einfach so kommuniziert.
Die Offenheit ist dann, glaube ich, auch total wichtig und keine Scheu haben, nachzufragen. Also als Tipp für Angehörige oder Freunde. Viele denken, sie möchten keine Wunden aufreißen oder den Trauernden noch mehr zum Weinen bringen, aber genau das ist falsch, weil es ist einfach, dieses Thema ist einfach allgegenwärtig und den meisten Menschen und den meisten Trauernden hilft einfach das Sprechen darüber sehr. Also es immer wieder zu erzählen und dann mit der Zeit einfach das Erlebnis immer mehr zu integrieren in
sein Sein einfach.
Ja, in dein Leben, in dein Dasein oder mit dir zu verknüpfen auch. Und da ist es wirklich toll, wenn man Freunde und Familie hat, die einem zuhören und immer wieder nachfragen und das auch aushalten können und nicht den Schmerz wegreden und nicht sagen, ja, das wird schon wieder und du kriegst bestimmt nochmal ein Kind und so. Ich meine, das sind natürliche Gedanken, die in die Zukunft gehen. Natürlich
und sicher auch nett gemeinte Ratschläge, aber die bringen einem am Anfang irgendwie überhaupt nichts.
Also gerade in den ersten Tagen und Wochen hilft es einem am meisten, finde ich, wenn man Menschen um sich hat, die einfach diesen Schmerz mit aushalten und nicht irgendwie wegreden. Weil der Schmerz muss einfach erstmal durchlebt werden. Und genauso hilfreich ist es auch, wenn man eben Freunde und Familie hat, die mit anpacken und einfach so ganz praktische Sachen machen. Ich meine, vielleicht ist es nicht jedermanns Sache, immer wieder zuzuhören, und dann ist es aber vielleicht auch gut, wenn der dann einfach einkaufen geht oder mal irgendwie zu Hause durchsaugt. Und ich glaube, auch für Angehörige ist es ja eine wahnsinnig schwierige Situation, die selber ja auch trauern und natürlich auch teilweise nicht wissen, wie sie helfen können. Ich denke, da ist es auch wichtig, dass man selber auch sagt, was man braucht. Und
was nicht so einfach ist, muss man dazu sagen, weil man ja manchmal auch gar nicht weiß, was man eigentlich will. Da ja, tut es einfach wirklich gut, wenn man jemanden hat, der einem da auch vielleicht ein bisschen motiviert, hilft, unter die Arme greift. Das ist wirklich, wirklich wichtig.
Wenn man keine Angehörigen oder Freunde hat, kann man sich ja auch immer Hilfe holen bei Einrichtungen wie zum Beispiel den verwaisten Eltern. Man kann Einzelgespräche vereinbaren, man kann in die Trauergruppen gehen, man kann sich eben mit anderen Eltern treffen, die auch Kinder verloren haben, die vielleicht schon weiter in ihrer Trauer sind.
Ich muss wirklich zugeben, dass ich das auch anfangs unterschätzt habe, wie gut es tut, auch mit Menschen zu sprechen, die vielleicht sogar auch gar nicht aus dem Freundeskreis sind oder eben aus dem Familienkreis, wie jetzt zum Beispiel mit den verwaisten Eltern oder mit Primi Passi, wo man sich Hilfe holen kann. Und glaube ich, gerade auch so, also das ist zwar vielleicht auch klischeehaft, aber als Mann, man nimmt vielleicht dann ungern fremde Hilfe an, oder dass da jemand dann kommt und klingt dann irgendwie so. Also ich war da einfach skeptisch gegenüber eingestellt irgendwie und war dann aber sehr positiv überrascht und habe dann auch gemerkt einfach, was, wie gut mir das tut, einfach mit eben Leuten, denen dasselbe passiert ist, oder eben auch mit Leuten, die sich wie du jetzt auch damit eben auseinandersetzen und als Trauerbegleiter arbeiten, die einem einfach viel sagen können, was einem gut tut.
Und ich glaube auch gerade die Seite der Männer wird ja eh total unterschätzt. Also ich glaube, so als Mann wird dir die Trauer manchmal gar nicht so zugemutet, sagt man das? Nein, sagt man nicht.
Naja, das ging mir schon auch so. Ich habe natürlich auch gleich dieses Gefühl gehabt von, ich muss jetzt stark sein und ich bin jetzt der Mann und ich muss jetzt natürlich meine Frau unterstützen und ich muss unsere Familie zusammenhalten, und habe mir vielleicht am Anfang auch gar nicht so viel Trauer zugestanden, obwohl ich vielleicht auch gerade durch die Gespräche mit dann den verwaisten Eltern oder mit anderen gemerkt habe, dass ich mir das sehr wohl zugestehen kann, darf, muss. Da probiert man schnell eine Rolle zu erfüllen, die man aber überhaupt nicht erfüllen muss.
Ich habe dich ja in Erinnerung, dass du gerade in der ersten Zeit total deine Trauer gelebt hast und da ganz, ganz viel drüber gesprochen hast, super offen warst, auch so sehr viel geweint hast, auch vor anderen, vor Freunden. Das habe ich ja nie wieder an dir gesehen, also weder davor noch danach. Also ich habe dich da auch ja nochmal ganz anders kennengelernt. Also wir waren ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann schon so 7 Jahre zusammen. Und klar, das ist eine Seite, die man ja normalerweise an seinem Partner nicht so kennenlernt.
Ja, das stimmt.
Und das, das fand ich auch toll, dass du da so so offen warst und so rausgelassen hast.
Ja, das hat mich sicher selber auch etwas verwundert, weil ich ja einfach nicht unbedingt der Typ bin, der so sein Seelenleben nach außen trägt.
Aber in dem Moment, denke ich, war es der richtige Weg. Und ich finde, dass du sehr gut damit umgehst und mit dir kann man immer gut darüber sprechen irgendwie. Was mir neben dem Erzählen auch sehr geholfen hat damals, war das Schreiben, also das sogenannte therapeutische Schreiben. Den Tipp hat mir damals eine Psychologin gegeben, denn die Bilder von der Nacht, die konnte ich nicht loswerden. Klar, bis heute habe ich diese Bilder noch im Kopf, aber damals war es eben so, dass ich immer, sobald so ein Bild von der Nacht hochgekommen ist, Herzklopfen bekommen habe, Herzrasen, wie so eine kleine Panikattacke und wahnsinnige Angst und Schmerz. Und ich wollte nicht immer so gesteuert werden von den Bildern und wollte die einfach mal irgendwann loslassen können. Und damals hat mir eben die Psychologin dann gesagt, ich soll doch einfach mal diese Nacht und diese ganzen Szenen und Bilder, die mich da so beschäftigen, einfach einmal komplett runterschreiben. Und das habe ich dann getan. Schon allein das Runterschreiben hat dann schon sehr viel bewirkt. Und den Zettel habe ich dann aufgehoben eine Zeit lang und irgendwann habe ich ihn dann verbrannt. Irgendwie habe ich gar nicht so dran geglaubt, dass es wirklich was bringt, aber tatsächlich, es hat mir schon geholfen. Also ich habe dann die Bilder schon etwas loslassen können. Und ja, vielleicht ist es ja für euch auch ein Weg, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so nach außen geht vielleicht und viel Zeit mit sich verbringt, ist Schreiben ja eine ganz besonders tolle Art, um zu verarbeiten. Oder auch für Menschen, die vielleicht eben nicht so gern erzählen. Zum Schluss möchte ich auch noch gern ein kleines Gedicht vorlesen. Das ist aus dem Buch Ohne dich von der Freier von Stülpnagel und beschreibt eben genau diese ersten Stunden und Tage ganz gut. Die Stunde Null. Die Zeit bleibt stehen. Ich bleibe stehen. Starr, bewegungslos, gelähmt. Und doch, es muss gegangen werden. Schritte, erste Schritte, in ein ungesichertes, für mich unbekanntes Land. Orientierungslos, haltlos, hilflos. Da ist ein Mensch, der da ist. Er nimmt mich an die Hand. Behutsam führt er mich, begleitet mich bei meinen ersten Schritten. Zaghaft, ängstlich, unsicher. Aber ich spüre, es geht, ich gehe. Ich wage Schritte, Schritte in ein mir unbekanntes Land. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.